Campen unterwegs? Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute wieder mit der lieben Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Monty.
Und einem wundervollen Gast, den ich mittlerweile, ich glaube so ungefähr ein Jahr kenne, irgendwie aus der Vanlife-Szene auch, weil er absolut ein ziemlich geiles Projekt an den Start gebracht hat und irgendwie sich entwickelt hat. Der liebe Andi, auch und bekannt unter The Trash Traveler. Und ja, erstmal, bevor wir viel rumreden hier, erstmal herzlich willkommen, Andi. Schön, dass du da bist.
Hallo, das freut mich doch auch. Hallo Mogi, hallo Sandra. Nach einem Jahr treffen wir uns wieder. Es freut mich sehr, dass ich jetzt hier sein kann.
Ja, cool, dass du zugesagt hast. Ich glaube, das wird eine total spannende Folge, weil deine Geschichte einfach auch sehr, sehr interessant ist, finde ich. Ne? Also vom festen Job, ne, irgendwie zur Auszeit und dann irgendwie aus dem Herz raus ein cooles Projekt entwickelt. Vielleicht kannst du aber mal dort anfangen für alle die, die dich nicht kennen. So zwei, drei Worte einfach nochmal zu dir. Wer warst du so früher, bevor diese Geschichte angefangen hat? Und was hast du beruflich gemacht auch?
Okay, klar. Mal schauen, ob ich mich daran noch erinnere. ich habe eine 180-Grad-Drehung gemacht und bin komplett woanders gelandet, als ich es eigentlich gedacht hatte. Ich bin aus Deutschland, ich komme aus Konstanz am schönen Bodensee und habe Biologie studiert. Ich bin Molekularbiologe und habe auch erstmal in der Branche eigentlich gearbeitet. Nicht sehr lange, aber ich wollte eigentlich in der biomedizinischen Branche meine Karriere eigentlich so durchziehen und das war eigentlich immer der Plan, weil als Biologe, na, da verdienst du eigentlich nicht wirklich was, außer du gehst in die Biomedizin und sonst hast du auch dein ganzes Leben lang einen Struggle, irgendwie zu überleben und immer wieder neue Stipendien zu bekommen. Deswegen war das so meine Richtung und deswegen bin ich dann vor 3 Jahren nach Portugal. Ich war immer sehr, sehr gerne im Reisen. Ich habe immer Auslandssemester gemacht und Portugal über die letzten 5, 6 Jahre hat es mir immer sehr, sehr gefallen. Und deswegen habe ich vor 3 Jahren auch gesagt, ich möchte da für eine längere Zeit bleiben und auch dort arbeiten. Und zuerst habe ich einen Doktor angefangen. Dann habe ich mir gedacht, die ganze Zeit im Labor stehen, das ist nicht so wirklich meins. Und es war sehr interessant. Ich habe da an Blutkrebs, an Leukämie gearbeitet. Hm. Danach bin ich dort ausgestiegen, weil ich eher so das nicht das Spezifische mag, sondern von allem gerne was wissen möchte und habe als medizinischer Berater gearbeitet und habe Doktoren, Pharmazeuten zu verschiedensten Therapien beraten. Und wenn die nicht mehr weiter wussten, habe ich in klinischen Studien nachgeschaut, was hat man so getan und was kann man mit dem Patienten alles so anstellen. Und da habe ich meinen Anzug geschnürt und ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwo vorhanden ist. Der muss auf jeden Fall verstaubt irgendwo rumliegen. In Lissabon, also ich war in Lissabon und habe dort gearbeitet, hauptsächlich in dieser medizinischen Beratung. Und bin aber seit Ewigkeiten schon sehr minimalistisch veranlagt. Ich bin auch vor 3 Jahren mit meinem Bus nach Portugal gefahren und habe dann immer im ersten Jahr so am Wochenende die Freiheit im Bus genossen. Nach einem Jahr war es dann aber so weit, wo ich gesagt habe, nee, lass uns mal ein Projekt starten und sagen, okay, ich ziehe einfach in den Bus ein, ich brauche keine Wohnung mehr. Und ja, dann habe ich neben meiner Arbeitsstelle geparkt. Meine Kollegen fanden das ziemlich lustig. Mein Chef hat mich morgens mal aus dem Bus geklopft. Weil ich sagte, ich glaube, du musst in einer halben Stunde arbeiten. Und hatte dann für 1,5 Jahre eigentlich neben meiner Arbeitsstelle gewohnt im Bus. Und da waren Jim. Jetzt habe ich das Wort vergessen, aber ein Fitnessstudio. Ja, genau, ein Fitnessstudio neben dran. und habe mir da immer eine schöne Sauna und eine Dusche genommen, cool. Habe danach meinen Anzug geschnürt und bin dann auf Arbeit gegangen. Also es war für 1,5 Jahre sehr, sehr schön. Ja,
das klingt echt mega, mega krass, finde ich, ne? Also dieser absolute Kontrast, du hast es ja vorhin auch gesagt, ne? Also du hast eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Und ich musste, während du es so erzählt hast, ne, Biologe und Doktor und hin und her, da musste ich mir halt echt vorstellen, ne, wie du immer im Anzug durch die Gegend läufst, wie du mit deinem weißen Kittel durch die Gegend läufst, so, so typisch, wie man es halt kennt. Ich denke mal, das ist auch so wahr, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich hätte es mir nicht angesehen, dass ich im Bus gewohnt hätte.
Ja, genau. Und dann plötzlich irgendwie wohnt er in seinem Bus und das ist halt irgendwie auch geil zu sehen und vor allen Dingen für uns Camper-Nomaden halt auch, ne, zu sehen oder zu hören, dass halt die Möglichkeit auch besteht. Und ich weiß halt aus unserer Erfahrung, aus den Leuten, die bei uns in den Communities sind oder in der Community sind, dass immer mehr Leute tatsächlich auch ihr Business aus dem Camper rausmachen. Ne? Du fährst jetzt einen T3, ne? Ist so ein bisschen so die alternativere Richtung, sage ich einfach mal. Aber es gibt halt auch viele, die irgendwie einen großen Camper haben und dort drinnen leben und dann halt vor dem Geschäftspartner oder sonst irgendwas vor der Tür parken und sich duschen und dann halt auf Arbeit gehen. Und das hat sich ja bei dir irgendwie auch so entwickelt. Und das ist schon mal sehr, sehr cool zu sehen, dass das möglich ist, ne, auch und auch in anderen Ländern möglich ist.
Gerade auch in anderen Ländern, finde ich, weil wenn du das portugiesische Gehalt anschaust, das ist sehr weit entfernt von dem deutschen Gehalt und die Kosten durch den Tourismus in Portugal, die Lebenserhaltungskosten sind nicht unbedingt niedriger. Das ist wirklich gleichzustellen mit einer deutschen Stadt, finde ich. Und wenn du da ein sehr, sehr niedriges Gehalt hast, da hast du nichts mehr am Ende des Monats. Und das war für mich der Grund zu sagen, ja, es bringt eigentlich nichts, auch in so einem schönen, warmen Land in der Wohnung zu wohnen, um am Ende des Monats nichts auf dem Konto zu haben. Und mir taten so ein bisschen meine portugiesischen Kollegen leid, weil sie hatten halt nicht die Möglichkeit, dann auch wirklich einfach so frei in den Bus zu gehen oder sie hatten noch Familie und alles Mögliche. Und ich habe gesehen, wie sie eigentlich jeden Monat auf ihr Konto geschaut haben und ich kann jetzt am Wochenende nicht rausgehen und noch ein paar Bierchen trinken, weil ich muss schauen, dass das alles irgendwie passt. Und dadurch, dass man dann wirklich im Bus wohnt, spart man so viel ein, dass das Gehalt in Portugal dann auch wieder ein gutes Gehalt ist.
Ja. Mhm. Und haben es dir ein paar Leute irgendwie nachgemacht, wenn du so sagst, dass sie vielleicht manche nicht die Möglichkeit hatten?
Auf meiner Arbeitsstelle nicht. Ich glaube, das war schon ein sehr extremer Grad, weil es halt wirklich die extreme Businesswelt dort war. Es war kein Pharmaunternehmen, aber es war ein Unternehmen, das für Pharmaunternehmen gearbeitet hat. Und in der Hinsicht, die meisten Leute ticken sehr, sehr anders dort und da sind die Werte auch sehr anders. Also ich bin da als einziger Minimalist wirklich hingekommen und habe versucht, immer meine Mitarbeit oder mit Kollegen von anderen Werten so zu überzeugen oder zu konfrontieren. Das war schon immer sehr, sehr lustig, wenn es dann um Plastik, Einwegplastik und alles Mögliche geht, um Wassersparen und alles Mögliche oder lokal, regional einzukaufen. Also ich habe da schon sehr gemerkt, dass es sehr weit entfernt ist, aber es war auch sehr spannend, mit den Kollegen zu sprechen, weil das sind halt wirklich sehr anders denkende Menschen oder das Mindset war sehr anders. Und ist ja nicht falsch oder nicht richtig, es ist einfach nur eine andere Art. Und deswegen haben mir da nicht so viele nachgeeifert und fanden das aber zuerst komisch, dann lustig. Und im Endeffekt haben sie das dann auch schön respektiert und fanden das super toll, als sie dann gemerkt haben, ja okay, ich komme nicht mit ungewaschenen Haaren auf Arbeit oder so. Das war erstmal relativ weit weg, aber ich habe es dann auch schon näher gebracht. Es hat jetzt keiner so gemacht. Aber ich habe, glaube ich, schon ein paar Leute dazu inspiriert, außerhalb von meiner Arbeit auch. Mhm. Also in meinem Freundeskreis ist auch die Vanlust sozusagen ein bisschen höher gestiegen.
Ja, ja, ich kann mir das gerade, also wenn du das so erzählst und ich kenne dich ja jetzt nur, also ich verfolge deinen Kanal eben schon von Anfang an, aber ich denke mir irgendwie so, das sind ich kann mir dich gar nicht im Anzug und mit diesen ganzen, in der ganzen Businesswelt oder in der Pharmawelt kann ich mich dich gar nicht vorstellen. Wie lange hast denn du in dem Job gearbeitet, beziehungsweise ging es dir da gut oder wie war das, wenn du jetzt sagst, du bist selber minimalistisch und dir ist ja der Umweltgedanke und so sehr wichtig. Wie war das denn dann für dich?
Ja, es war sehr oft ein Zwiespalt. Aber ich habe das aufgenommen und habe auch meine Chefs konfrontiert mit Sachen, die ich nicht wollte. Also ich konnte mich da sehr, sehr gut behaupten, weil ich, glaube ich, einen anderen Kopf habe. Und egal, wo ich angefangen habe, es ging gleich in eine ziemlich gute Position eigentlich, weil ich halt wirklich auch die Leute damit konfrontiert habe, was ist richtig und was ist falsch. Und gerade in Portugal, leider, die Portugiesen haben nicht so eine richtige Streitkultur und nehmen sehr viel hin. Und ich habe relativ wenig hingenommen und habe gesagt, das ist eigentlich nicht richtig, so wie man behandelt wird. Gerade die Mitarbeiterpflege war eigentlich nicht so an höchster Priorität. Und ja, aber es war auf jeden Fall eine Richtung, in die ich reingerutscht bin. Und von der Thematik her ist es super interessant und ich brenne immer noch dafür. Und die Medizin, hätte ich früher meine guten Noten in der Schule gehabt, hätte ich vielleicht auch auf Medizin studiert. Und deswegen habe ich da für die letzten Jahre, ich glaube, es waren dann insgesamt 3 Jahre, also aus Deutschland und in Portugal die Zeit zusammen, 3 Jahre dort in der Branche eigentlich gearbeitet. Das ist immer noch nicht lange. Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich da raus möchte, weil eben gerade mit dem Anzug und in dem Büro und was, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in so einem Großunternehmen, Networking, wir machen das ja auch, aber auf eine andere Art und Weise. Ja. Und ich habe es gemacht und ich kann das relativ gut mit anderen Menschen immer einen guten Draht zu haben. Und das geht in so einem großen Unternehmen wie auch außerhalb. Aber ja, wenn man dann merkt, man trifft nicht auf das gleiche Mindset, dann wird es dann schon immer schwer. Und das war dann auch im Endeffekt der Grund, warum ich gesagt habe, ich sehe mich nicht unbedingt in so einer Karriere. Und jedes Mal, wenn es mit dem Chef um die Zukunftsaussichten irgendwie ging, habe ich immer gesagt, ja, ich will irgendwie, wenn ich es aussuchen wollen würde, habe ich denen gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne eine gemeinnützige Organisation gründen und in der Umweltschiene eigentlich arbeiten und habe das so frei gesagt und wusste, ja, okay, eigentlich ist das die Aussicht. Aber ja, ich habe versucht, immer auch dort so ich zu sein. Und ich glaube, das kam ganz gut an und es geht auch relativ professionell. Manchmal genieße ich sogar auch, einen Anzug anzuziehen. aber das bin nicht ich.
Ja. Sehr, sehr spannend. Du hast es ganz gut beschrieben jetzt auch, ne? Das war schon irgendwie dein Feld, aber irgendwie so insgeheim hat es dich halt immer woanders hingetrieben. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo du jetzt eigentlich bist, ne? Also wie kam es im Endeffekt dazu, dass du dann gesagt hast, nee, ich steige wirklich aus diesem Job aus? Und was ist dann in der Zwischenzeit auch passiert? Weil ich weiß, du warst dann im Van unterwegs und irgendwann hast du halt angefangen, dein Projekt, was jetzt gerade am Start ist, halt auch zu kreieren. Aber was ist zwischendurch passiert und wie ging es dir zwischendurch? Bist du direkt reingestartet und hast gesagt, geil, das Projekt? Oder war auch erstmal irgendwo eine Leere da? Oder wie war da so der Übergang?
Ja, also ich kann noch anfangen mit den Monaten vor meiner Kündigung vielleicht. Es waren immer, wenn du bist gefangen in einer Position, in einer Jobposition und du hast eben genau die Ausschreibung und das musst du erfüllen. Und ich hatte immer sehr, sehr viele Ideen und habe auch sehr, sehr viele Ideen vorgeschlagen. Aber in so einem Unternehmen kannst du dich einfach nicht so verwirklichen. Und wenn du ein bisschen kreativer sein möchtest, dann kannst du das bis zu einem gewissen Grad machen, aber das ist nicht erfüllend. Und ich wollte so viel verändern, theoretisch, aber ich hatte nicht die Macht dazu. Und es geht einfach viel, viel, viel zu lange. Und ja, das kam dann alles zusammen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich kann mich hier nicht verwirklichen. Es ist zwar wichtig, was ich hier mache, aber das erfüllt mich nicht. Und ich möchte irgendwie auch meine Kreativität und all meine Skills mit einbringen. Und wenn ich das hier nicht kann, dann bleibe ich unglücklich auf lange, lange Sicht. Und ich habe immer danach gesucht, nach der perfekten Stelle. Und jedes Mal hat es mich irgendwie gezwickt und ich habe es nicht gefunden. Und ich konnte es mir auch in dem Unternehmen nicht so kreieren, dass es mir dann so richtig gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, nee, es ist nicht meine Richtung. Und dann nehme ich einfach mal den Mut zusammen. Ich habe jetzt ein bisschen was gespart über die letzten anderthalb Jahre, weil ich im Bus gelebt habe. Kann ich es mir auch wirklich nehmen und kündigen und einfach für eine Zeit dann nur in der Welt rumtingeln. Ja. Und dann habe ich das einfach rigoros gemacht, weil ich auch eigentlich wusste, ja, okay, jetzt ist es halt nicht mehr so und das Gehalt in Portugal ist nicht mehr so. Vielleicht fange ich dann einfach, nachdem ich mit meinem Geld dann zu Ende das komplett einfach rausgepusht habe, vielleicht fange ich dann wieder in Deutschland oder in der Schweiz an zu arbeiten. Und ich habe eigentlich, ja.
Kurze Zwischenfrage dazu. Wie lange hätte nach deinen Berechnungen ungefähr das Geld gereicht, was du so angespart hast? Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, den viele so für sich nicht klar haben oder nicht wissen, ja, wie viel sie da ungefähr brauchen.
Also ich habe nicht viel angespart, muss ich sagen. Ich habe das, das war dann so eine, ich habe mir überlegt, ist es jetzt der Monat, der richtige Monat oder soll ich noch einen Monat warten? Das sagst du dir immer, du kannst immer noch einen Monat draufsetzen und dann hast du halt ein paar hundert Euro mehr auf dem Konto. Im Endeffekt musst du einfach schauen, was hast du? Und ich habe, witzigerweise darf man ja eigentlich gar nicht so sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich geplant. Ich wusste, ich hab mir nie runtergeschrieben, was brauche ich im Monat, wie viele Monate kann ich durchhalten mit einem minimalistischen Lebensstil und im Van. Man braucht ja echt nicht viel. Mhm. Aber ich habe die Rechnung nie aufgestellt. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das Geld für ein halbes Jahr gereicht hätte. Mhm. Und genau das ist, finde ich, hart an der Grenze, wenn man keinen Plan hat, was man machen möchte, würde ich jedem empfehlen, ein Jahr sicher zu haben eigentlich, zumindest was ich so fühle, weil ich bin in eine Situation gekommen, wo ich einen extremen Druck gefühlt habe, weil ich Angst hatte, die finanzielle Sicherheit eigentlich mir zu verspielen und dann funktioniert der Kopf nicht mehr so frei, wie man das eigentlich möchte und wie man es braucht, um sich dann wirklich auch zu verwirklichen.
Das ist ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, und ich kenne das tatsächlich auch, weil ich bin auch so so ein Mensch, der einfach irgendwo reingeht und denkt gar nicht drüber nach und nachher merke ich, war wohl doch nicht so super, ne? So, und ich bin auch mit 3.000 Euro einfach alles gekündigt und bin losgefahren und nach 3 Monaten war das Geld weg, ne? So, aber es geht trotzdem weiter, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, ne? Dass man sich schon, wenn man sowas riskiert, klar sein sollte, okay, bin ich ein Draufgänger, es wird schon irgendwie weitergehen, oder brauche ich halt irgendwo eine feste Planung? Und da ist so ein Jahr, glaube ich, mit Puffer, ist, glaube ich, schon eine ganz gute Range, ne? Wenn man sich das so, genau, so legt. Mit, wie gesagt, mit einem Puffer noch dabei, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Okay. Aber wobei ich sagen muss, Entschuldigung, dass ich da noch einhake, aber so wie der Andi vorher gerade gesagt hat, dieses jedes Monat dann noch weiter überlegen, ich bin ja eher der sicherheitsdeckende Mensch und ich glaube, so der goldene Mittelweg zwischen uns wäre so das Perfekte, weil wenn es euch damals nicht gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch im Angestelltenverhältnis, weil ich mir eben gedacht habe, okay, und jetzt noch einen Puffer weglegen und jetzt noch ein bisschen was und noch ein bisschen geht, also ich glaube, so der goldene Mittelweg wäre da das Beste. Nicht zu viel Risiko, aber auch nicht zu wenig, weil sonst machst du es nicht. Sonst machst du es nie.
Ja.
Bisschen Risiko wird immer dabei sein.
Ich glaube auch so ein bisschen die Situation von dem jeweiligen. Ich hatte zum Beispiel eigentlich keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich brauche eine Aufgabe, weil sonst verliere ich mich. Ich kenne mich schon ganz gut. Und wenn ich dann einfach nur mit dem Bus rumtingel, dann fühle ich mich nicht, oder es ist nicht erfüllend. Und ich glaube, wenn man aber eine Aussicht hat, was man schon machen möchte, dann könnte man auch mit weniger Angesparten, würde ich sagen, da rangehen, weil man kann sich sofort reinstürzen und kann sagen, ja, okay, ich weiß, wie es läuft. Aber wenn man so in einem Findungsprozess ist, dann ist ein bisschen mehr Sicherheit auf jeden Fall wichtig, weil so ein Findungsprozess, der muss frei sein, finde ich. Mhm. Und frei von Gedanken, ich muss relativ schnell Geld zusammenbringen eigentlich. Und Aber klar, so ein Mittelweg und je nachdem, wie sicher man eigentlich zu sich ist, aber man findet immer irgendwie einen Weg und auch Aushilfsjobs oder irgendwie was, wo man dann über die Runden kommt, um dann doch nicht seine Vision zu verlieren. Das ist dann auch wichtig eigentlich. Es gibt immer noch.
Aber ein wichtiger Punkt, den du da nochmal ansprichst, ne? Der Findungsprozess sollte kreativ sein und frei sein. Das ist ganz schön gesagt. Und dass, wenn du Existenzängste hast, was ja dann im Endeffekt die Sache ist, wenn du nicht genug Kohle hast, ne? Dann kann man nicht frei sein. Und dann ist es halt auch Quatsch, diesen Weg zu gehen. Kann trotzdem cool sein und kann trotzdem irgendwas entstehen, keine Frage, ne? Aber wenn man wirklich auf so einen Prozess gehen will, ganz bewusst, dann ist auf jeden Fall diese Freiheit, diese Kopffreiheit ganz, ganz wichtig. Ja. Sehr spannendes Thema, aber lass uns mal weitergehen, genau in die Phase, die wir jetzt angesprochen haben bei dir, wo du hast den Job weg, du bist da in deinem Van und du hast schon gesagt, du weißt, wenn du keine Aufgabe für dich hast, dann wirst du dich verlieren sozusagen. Wie ist dann das Ganze angelaufen, was jetzt gerade da ist?
Okay, also es kommt auch schon von einer langen Zeit bevor, dass ich im Bus so minimalistisch wie möglich gelebt habe und dass ich mich immer mit der Umwelt eigentlich auseinandergesetzt habe. Für mich ist das ganz normal. Ich bin Vegetarier, seitdem ich 4 Jahre alt bin, also mein ganzes Leben schon. Das habe ich als Kind bewusst einfach so gesagt und meine Mutter gefragt, hey, wenn das ein Tier auf dem Teller ist, möchte ich das nicht essen. Cool. Und so war das dann auch, als ich aufgewachsen bin, das Plastikproblem. Es war alles eingepackt in Plastik und das ist einfach nur extremer geworden im Bus, weil da hast du einfach nur einen kleinen Eimer. Und dieser kleine Eimer, auch wenn du dich, wenn du auf Plastik verzichtest, wird der trotzdem relativ schnell voll. Und ich wollte das immer mehr und mehr minimieren, dass ich einfach meinen Footprint, Carbon Footprint, so weit wie möglich reduziere. Und ich liebe es zu surfen. Ich bin seit Portugal die ganze Zeit eigentlich nur in den Wellen. Und wenn du da am Strand entlang gehst und in die Wellen springst, du bist konfrontiert von dem Plastikproblem der Welt. Und es ist schockierend. Wir haben Plastik seit noch nicht so langer Zeit und kein Strand auf dem Planeten hat kein Plastik mehr. Und es ist überall. Und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, ja, okay, nee, da könnte man vielleicht was machen. Irgendwie, ich möchte was dagegen machen. Und Vanlust, ich weiß nicht, ich kannte euch, glaube ich, noch nicht.
Ich hatte dich, glaube ich, angeschrieben.
Genau, du hattest mich angeschrieben, genau. Aber es hat perfekt gepasst, weil ich war auch immer, es ist das Normalste, wenn du irgendwo mit deinem Bus bist, du hinterlässt erstmal keinen Müll und du sammelst auch noch Müll auf. Also an sich sind da zwei Probleme. Einmal das Plastikkonsumproblem und auf der anderen Seite das verantwortungsbewusste Reisen oder das verantwortungsbewusste Leben. Und das habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht. Ich wollte einfach nur, ich wollte reisen, ganz klar. Ich wollte raus und ich wollte all meine Skills, meine Hobbys eigentlich auch verbinden. Und wollte das so ein bisschen aufnehmen und einfach für ein paar Monate mir die Erfüllung so geben und bin dann von A nach B gegangen, von einem Strand zum nächsten, habe jeden Tag Müll aufgesammelt und da nur Müll aufsammeln alleine nicht wirklich was bringt, sondern ich wollte irgendwie auch andere Leute dazu bringen, das auch zu machen und dann habe ich das alles jeden Tag gefilmt. Habe einen 20-30-sekundigen Film gedreht über das Müll aufsammeln an den Stränden und habe dazu mit meiner Ukulele immer einen lustigen Plastik- oder Müllsong gespielt. Und so ist das Ganze entstanden. Der erste Tag nach meiner Kündigung war einfach nur ein Foto und dann habe ich gedacht, vielleicht Foto ist nicht so ganz spannend für die Leute und machen wir mal einen Film draus. Und ich hatte mega Spaß, auch mein ganzes Leben schon immer Filme zu schneiden und sämtlichen digitalen Spaß zu machen. Und damit konnte ich das einfach so von einem Tag auf den anderen in meinen Alltag integrieren und ich hatte extrem viel Spaß dran und wusste eigentlich gar nicht, dass ich genau so das Projekt starten möchte. Und das ist alles über die Zeit gekommen und auch mit meiner Ukulele. Erst am dritten Tag habe ich dann gedacht, Video ist super, Und Musik aus dem Internet ist vielleicht auch super, aber vielleicht mache ich einfach was Witziges. Ich bin immer fröhlich, ich kann über mich selbst lachen und vielleicht, ich habe nicht die beste Stimme zu singen, aber zum Müll passt die Stimme ziemlich gut. Und dann kombinieren wir das Ganze. Und ich bin auch kein Perfektionist, sondern es muss alles immer nur so auf 80% sein und dann reicht das Ganze auch schon aus. Und dann habe ich das jeden Tag auf Instagram gestellt. Und ich wusste, dass ich mir keine Pause geben darf, weil ich mich sonst eben verliere. Ja. Und dann sind wir ungefähr nach 160 Tagen jeden Tag ein Video, jeden Tag einen Müllsack aufgesammelt, jeden Tag einen neuen Song komponiert und gespielt. Und so hat das Projekt eigentlich mal begonnen, ja.
Geil. Und genau so sind wir halt mit Vanlust jetzt ja auf dich auch zugekommen, ne? Und wir haben dann du hast quasi einen Vanlust Trash-Track kreiert. Ja. Ich glaube, das war sogar total spontan, ne, dass wir den kreiert hatten in einem Live.
Ja.
Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Den gibt's noch zu hören. Ich guck mal, ob ich den in den Blogbeitrag hier mit reinpacken kann unter campernomads.net und dann in den Blogbeitrag, dass wir den Vanlust Trash Track da auf jeden Fall auch nochmal mit reingucken. Und ich bin jetzt gerade nebenbei auch nochmal hier bei dir auf deinem Instagram-Account und mittlerweile hast du ja wirklich auch schon fast 17.000 Follower, ne, was ja echt geil ist. Und ich gucke gerade mal hier das erste Van-Bild, das war im Januar 2019. Das ist ja wirklich gerade mal 2 Jahre her. Wir sind jetzt, genau, fast im Januar 2021 und das ist 2 Jahre her und da hast du quasi erst angefangen und hast jetzt in dieser Zeit mit deiner Action, die du gemacht hast, mit deinem, kann man ja schon sagen, deinem Herzensprojekt einfach, ne, das, was du schon immer in dir trägst, Thema Müll, ne, wie kann man damit umgehen, was kann man damit machen, deiner Freude, deiner Musik, deiner Persönlichkeit, dem Witz über dich selbst und auch in einer gewissen Art mit einem Witz dem Thema gegenüber, ne, hast du es geschafft, halt so viele Follower schon zu erreichen. Ne? Und Follower, na klar, ist eine Seite. Kann man sehen, ob das jetzt cool ist. Man kann sich auch 20.000 Follower kaufen, bringt dir am Ende auch nichts. Aber du hast einfach dadurch, was du gemacht hast mit deinem Witz, wie gesagt, jeder, der den Account mal gesehen hat, der Trash Traveler, weiß, wovon wir jetzt auch reden. Damit hast du es geschafft, halt so viele Follower zu erreichen und halt auch nicht nur Follower, du hast halt ganz viele Menschen erreicht und ganz viel coole Sachen gestartet und es entwickelt sich ja auch immer mehr, ne, da draus. Aber noch eine Zwischenfrage, du hast vorhin, wo wir drüber gesprochen haben, du hattest eine kurze Zeit, wo du quasi überlebt hast mit deinem Geld, ne? Dann hast du in dein Herzensding angefangen, einfach mal Videos gepostet, aber die Monate sind ja mittlerweile auch vorbei, wo du dein Geld dann aufgebraucht hast. Wie funktioniert das, wenn man einfach jeden Tag seine Videos macht, dass man dann trotzdem Geld kriegen kann? Weil wir sind ja hier, wie gesagt, bei Vanlust, da machen wir so ein bisschen das Inhaltliche zu deinen coolen Projekten. Aber hier sind wir eher beim Thema Business. Und wie kann sich aus sowas ein Business entwickeln, wo man dann auch selbst Geld mit verdienen kann?
Das habe ich mich auch lange gefragt.
Und du lebst noch und überlebst immer noch. Also irgendwie hat ja irgendwas funktioniert.
Irgendwie hat es geklappt, ja. Genau. Nach den 160 Tagen, nach den 160 Songs und Videos, saß ich da eigentlich ja, ohne Geld. Und das war ja Anfang dieses Jahres noch, Anfang 2020. Und ja, mir ging es auch nicht mehr gut. Also ich habe mich zwar an dieser Aufgabe festgehalten und daran entlang gehangelt, allerdings habe ich nicht das Größere gesehen in der ganzen Sache, sondern war gefangen in dem Alltäglichen, was ich machen muss. Ich bin aufgewacht und ich muss Müll sammeln und ich muss irgendwas Kreatives machen. Im Endeffekt war ich nicht mehr kreativ. Ich hatte keine Lust mehr, an den Strand zu gehen. Es war einfach genug und ich habe nicht mehr so richtig die Erfüllung gesehen, weil es einfach jeden Tag das Gleiche war und dafür eben auch kein Geld bekommen habe. Ich wusste auch nicht, ja, wie funktioniert das? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie schaffe ich das jetzt, damit Geld zu verdienen? Und am Anfang wollte ich ja nicht unbedingt daraus einen Beruf erschaffen oder meine Erfüllung erschaffen, sondern ich habe gedacht, ja, nach meinem nachdem ich kein Geld mehr habe, gehe ich wieder zurück und nehme mir einen Job. Aber dann habe ich mich so sehr daran gewöhnt und habe mir gedacht, ich möchte eigentlich in der Umweltbranche weiterarbeiten und eine Festanstellung war eigentlich nicht unbedingt in meinem Sinne. Habe aber, als es dann eben zugrunde ging mit meinem Geld, habe dann auch wieder meinen Lebenslauf an verschiedene Organisationen geschickt und war relativ verzweifelt, weil ich eben als Biologe und weit entfernt von Social Media, ich hatte keine Ahnung von Social Media, war ich weit davon entfernt zu verstehen, wie kann man eigentlich Geld generieren. Und klar, Leute sagen ja, ich mache einen YouTube-Channel, das dauert ewig lange, bis du da die Klicks und die Follower hast. Oder ja, mach auf Instagram coolen Content und dann kommen schon die Unternehmen auf dich zu. Ja, man muss auf dem Boden bleiben und auch mit Follower bekommen. Und ja, du hast gesagt, Follower kaufen, das ist für die Katz. Jeder kann das nachprüfen, ob du Follower gekauft hast oder nicht. Das ist sehr einfach zu sehen. Jetzt mich als Laie nach einem Jahr vielleicht auch nicht mehr als Laie, kann ich das auch sehr schnell sehen, was du da hast. Also es bringt nichts zu mogeln und es bringt auch nichts, sich darauf wirklich zu verlassen. Vielleicht, wenn du eine super geniale Idee hast, dann muss trotzdem immer auch der Algorithmus irgendwie für dich sein, dass du da heutzutage irgendwie Erfolg hast. Also ich bin da ziemlich auf dem Boden der Tatsachen gelandet nach mehr als einem Jahr und habe eigentlich gedacht, ja, das war es jetzt eigentlich. Und ja, im Endeffekt habe ich dann gesagt, ja, ich hätte eine Anfrage von einem Unternehmen, die hätten mich eingestellt, dann hätte ich wieder eine Verpflichtung gehabt und ich wäre nicht mein eigener Chef. Und da habe ich gesagt, vielleicht riskiere ich es jetzt noch einmal und sehe das Ganze von der anderen Seite. Und Corona, der Lockdown kam gerade zur richtigen Zeit, weil mir ging es echt dreckig. Ich war halb depressiv irgendwie, das hat man in meinen Videos nicht gesehen, aber ich habe mich nicht mehr aufgerafft. Ich habe es nur noch geschafft, einmal am Tag ein Video zu machen von Müll und einen Song zu spielen und danach bin ich wieder eingesackt und hatte keine Lust mehr, mein Bett zu verlassen. Also es ist auch von meiner Laune her, man muss so ein bisschen aufpassen und mir ging es für eine Zeit nicht gut und deswegen war gerade Lockdown ziemlich gut, weil ich musste stoppen. Und ich glaube, das ist für jeden auch mega gut zu realisieren oder einfach so für sich als Punkt zu nehmen, hey, ich lasse das mal für ein paar Tage sacken und ich sehe das Ganze von einem anderen Blickwinkel, weil sonst bist du immer in deiner Routine drin und du denkst, du machst das Richtige, aber im Endeffekt ist das nicht das Richtige, was du logisch in deinem Kopf hast. Mhm. Und das war genau bei mir der Fall. Und ich habe gesagt, ich habe dann gesehen, ja, ich muss nicht unbedingt jeden Tag ein Video machen und einen Ukulele-Song spielen und kreativ sein. Dann rennen mir meine Follower auch nicht weg. Also das war erstmal gut zu realisieren. Ich muss diesen Druck nicht haben. Da bin ich jetzt daran. Mir ist es vollkommen egal, ob ich jetzt einmal in der Woche oder fünfmal in der Woche was poste. Aber an diesen Punkt musste ich erstmal kommen. Ja. Und in Corona-Zeiten habe ich das Ganze dann mir angeschaut und habe gedacht, ja, irgendwie nur Instagram, das ist so eine kleine Bubble, in der du bist und du erreichst immer nur dieselben Leute. Du erreichst aber auch nie, weil das ist eine Herzenssache. Ich will so viele Leute erreichen, die nicht mit dem Plastikproblem, die nicht mit der Umwelt sich beschäftigen und die will ich erreichen. Und wie schaffe ich das? Also an sich, die Erfüllung war nicht mehr da und ich musste kreativ werden, um mehr Leute zu erreichen. Und mehr Leute erreichst du nur in meinem Projekt jetzt zum Beispiel, wenn man rausgeht und die Realität irgendwie anfasst und wirklich im Feld unterwegs ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich mache eine größere Aktion und sehe das nicht mehr in Eintagesprojekten. Ich muss an jedem Tag was machen, sondern ich habe jetzt ein Projekt. Und wenn ich das als Projekt sehe, dann kann ich vielleicht auch Unternehmen anschreiben, dann kann ich Umweltorganisationen anschreiben und sagen, hey, ich habe hier ein Projekt und für 2 Monate mache ich dies und das und wollt ihr dabei sein, wollen wir das zusammen machen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wo mir so ein Licht aufgegangen ist, oh wow, okay, gemeinsam mit anderen und andere ins Boot zu holen, das macht erstmal Spaß und du bist nicht mehr alleine und da ist viel, viel mehr möglich. Und an dem Punkt bin ich im Lockdown eigentlich gekommen. Mhm.
Cool. Du hast es ziemlich schön beschrieben. Also ich könnte es noch 3 Stunden erzählen. Ich höre dir zu auf jeden Fall.
Ja. Mega. Kürzer machen. Ja.
Nein, perfekt, perfekt. Ich finde es total schön, wie du es jetzt, wie gesagt, Business im Vordergrund, wie du es beschrieben hast, dass du aus diesem, wie auch viele anfangen, ne? Ich fange einfach mal jeden Tag irgendwas Kleines an. Ich begleite mein Leben sozusagen. Und dann kam der Punkt, zwar dadurch, dass du quasi runtergesackt bist sozusagen, was ja leider ganz oft auch passiert bei vielen Menschen da draußen, aber der Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht kann ich das Ganze als großes Projekt sehen, also heißt eine Vision dahinter zu sehen im Endeffekt, ne? Und das ist ja auch das, was einen dann quasi den Weg zeigt einfach, ne? Und das ist ja so mit Vanlust zum Beispiel oder mit Camper Nomads hat das auch alles so angefangen. Wir haben ein kleines Projekt gemacht und irgendwann haben wir die Vision dahinter entdeckt. So, ey, da ist mehr möglich. Wir können noch mehr schaffen. Wir können mehr Bewusstsein bringen. Wir können mehr Leute dazu bringen, sich persönlich weiterzuentwickeln, ihr eigenes Business zu starten, ohne Angst. Die schaffen das, ne? So und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt rausgearbeitet hast und für dich zum Glück auch gefunden hast. Zwar auch aus einer Situation raus, dass du gesagt hast, oh, irgendwie alles doof und so. Aber ich glaube, wir Menschen sind irgendwie auch so geschaffen, dass wir das manchmal brauchen. Erstmal so ein Bam in your face. Mhm. Und dann können wir nochmal richtig nachdenken. Und genau das ist das Schöne zu sehen. Und jetzt hast du eine Vision dahinter und du hast gerade schon angesprochen, also du arbeitest jetzt im Endeffekt mit anderen zusammen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Wie hat das jetzt funktioniert? Also hat das auch funktioniert, mit der Vision dann andere anzusprechen? Nimm uns da nochmal kurz mit.
Ja. Genau, also das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, an dem ich jetzt auch bin, an dem ich davor war oder auch schon immer in meinem Leben. Ich mochte es mit anderen zusammen zu sein, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und mein Projekt am Anfang, ich war alleine. Und ich glaube, du hast nicht wirklich die Rundumsicht, wenn du einfach nur alleine bist und dein Ding machst. Und egal, ob du auch ein Einzelgänger bist, das ist voll okay. Du kannst auch ein Projekt komplett alleine machen. Das ist auch voll okay. Aber der größte Rat ist, hol dir Rat von anderen und lass andere auch mal da drauf schauen. Hab keine Angst, dass dir irgendwas weggenommen wird. Und weil das ist dein Projekt und niemand macht es dir eigentlich so nach. Und da muss schon einiges zusammenkommen, dass es irgendwie geklaut wurde. Aber das hatte ich so ein bisschen in meinem Kopf und das musste ich auch so ein bisschen rausbringen. Und ja, ich bin nach Peniche gekommen, da wo ich jetzt auch geendet bin eigentlich. Das ist jetzt meine Base geworden. Und eine Umweltorganisation oder eine kleine Umweltorganisation hat mich da eingeladen. Und ich fand das mega cool. Und da habe ich gemerkt, hey, die denken, dass ich jetzt so der Trash-Traveler bin. Und habe das gar nicht in meiner kleinen Bubble eigentlich so gemerkt, dass ich da trotzdem in Portugal einen ganz guten Einfluss hatte. Und auch in der Realität einen Einfluss hatte. Und das hat so ein bisschen mein Mindset auch geöffnet und habe gesagt, ja, okay, wenn die eine Umweltorganisation und noch ein paar andere sich freuen würden, mich zu treffen und ich da so einen kleinen Mythos aufgebaut habe, dann warum treffe ich nicht einfach noch viel mehr? Weil ich mag es einfach alles zu wissen, aber ich muss nicht unbedingt an einem spezifischen Punkt arbeiten, so wie in der Biologie im Labor. Ich möchte alle zusammenbringen und gemeinsam sind wir auch stark und jeder arbeitet in seinem Projekt. Aber wenn wir alle Projekte irgendwie verbinden, dann hat man noch viel, viel, viel mehr Macht und viel mehr Connections und es entwickeln sich Möglichkeiten. Und das war dann eben mein Startpunkt zu sagen, okay, ich mache was Verrücktes, das mache ich immer gerne in der Natur und ich bin dann die komplette Küste Portugals entlang gewandert. Jeden einzelnen Meter habe ich da hinter mich gelegt und das in 58 Tagen geschafft. Und jeden Tag habe ich eine Umweltorganisation Portugals getroffen oder eine Initiative oder einen Umweltaktivisten. Und das habe ich eben als Projekt so gesehen und habe dann eben auch Sponsoren versucht zu akquirieren. Es hat nicht so ganz funktioniert, aber es ist dann ein Sponsor dann darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, ja, okay, dann unterstützen wir dich. Und das war zum ersten Mal mega cool. Jetzt bin ich gerade zumindest für die nächsten 4 Monate sicher. Und ich war auf einmal nicht mehr in so einer Drucksituation. Also finanziell ist es sehr, sehr wichtig, sowas zu haben. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, cool, wenn so ein großer Sponsor mich unterstützt, das heißt was, das gibt mir auch was zurück. Und deswegen war es schön, so ein gemeinnütziges Projekt zu haben, alle verbinden zu wollen. Nur durch diese Verbindung entstehen Connections, aber auch andere sehen, okay, das ist wirklich ein schönes Projekt, das ist unterstützenswert. Und so ist eigentlich aus meiner Drucksituation was Einfaches entstanden. Und dann konnte ich die Wanderung abhalten und mein Körper hat es irgendwie durchgehalten, die 60 Tage durchzuwandern ohne Pause und jeden Tag eine Aufräumaktion mit 10 Leuten, die ich nicht kannte, und wieder Interviews geführt und alles Mögliche. Es hat mega Spaß gemacht, das war extrem aufreibend. Aber ich wusste über die Zeit, es wird jetzt wirklich ernst, und das sind die größten Organisationen Portugals, die auch jetzt an den Strand kommen und die auch da mitmachen wollen. Und ich wusste eigentlich, ja, jetzt habe ich es eigentlich geschafft, die richtigen Kontakte zu knüpfen und da auch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass ich eigentlich nicht mehr große Probleme habe danach, wenn ich das ein bisschen schlau anpacke, mir wirklich eine Basis, eine stabile Basis aufzubauen. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Und ich habe extrem viele Connections aufgebaut. Es ging aber alles auch nicht alleine. Es war total verrückt. Ich finde, eben wenn man sich öffnet, das ist wirklich der größte Punkt in dieser ganzen Geschichte, dann ist wirklich viel mehr möglich. Und ich hatte echt Angst, mein Trash-Traveler-Projekt so ein bisschen abzugeben, und habe dann zwei Filmer, Videographers, ein Filmteam gefragt, ob sie nicht Lust hätten, dann Dokumentarfilm draus zu machen. Und ich hatte extrem viel Glück. Das waren die besten Leute, die ich hätte fragen können, weil die wollten dann nicht nur 2 Tage oder 2 Wochen dabei sein. Die haben gesagt, das ist so ein cooles Projekt, das machen wir einfach mit, ohne irgendwie nur einen Cent zu bekommen. Aber sie haben auch gesehen, in dem Projekt, in der Message und dadurch, dass man so viele Leute trifft, da ist so viel möglich. Und dann haben sie gesagt, ja, wir bleiben 2 Monate dabei. Die haben jetzt die schneiden gerade den Dokumentarfilm. Am Anfang musste ich akzeptieren, ja, da ist ein anderes Team dabei und da ist ein anderer dann Name dabei, aber das macht das alles nur viel größer und ich muss keine Angst haben, mich zu verlieren eigentlich. Und so ging das noch mit anderen Leuten. Ich habe noch jetzt mein Team nach einem Jahr oder innerhalb den 6 letzten Monaten zählt 9 Leute. Und ich habe nie wirklich danach gefragt, aber wenn man sich zusammentut, ist alles noch viel besser möglich. Und so viele kreative Ideen sind nur für die Wanderung entstanden, die ich alleine nicht gehabt hätte. Und das ist eigentlich so mein größter Tipp, da rauszugehen und sagen, ja, okay, kommt zusammen so ein bisschen. Ne? Was ihr auch mit Camper Nomads so ein bisschen macht und irgendwie untereinander so unter die Arme greift. Und so sind wir jetzt ein bisschen hier gelandet. Nein. Mit einem vollen Programm für 2021.
Voll genial. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, du bist jetzt an dem Standpunkt, wo du dir eine Basis aufgebaut hast und du verdienst jetzt quasi mit deinem Herzensprojekt Geld. Jetzt ist meine Frage, weil dein Herzensprojekt ja was mit dem Guten und mit dem Umweltgedanken und man macht das für einen guten Zweck. Ist es da, oder hat dich schon mal jemand angesprochen, ob es eigentlich verwerflich ist, mit sowas Geld zu machen, unter Anführungszeichen?
Bis jetzt, ich habe eigentlich erwartet, dass ich die Frage bekomme. Und habe mich auch sehr, sehr, ich setze mich die ganze Zeit damit auseinander. Und da habe ich auch einen Riesensprung gemacht nach vorne in meinem Gedankengang. Weil ich zum Beispiel, der Sponsor, den kennt ihr, ist Jack Wolfskin. Und ist eine Marke, eine Outdoor-Marke, aber es heißt ja auch, ja, es ist eine Marke, das heißt, du musst konsumieren, sozusagen. Und ich habe echt extrem lange überlegt, ist das wirklich die richtige Sache? Aber dadurch, dass sie in ihre Nachhaltigkeit investieren und ihre Ausrüstung recyceln und versuchen, noch weiter in die Nachhaltigkeitsschiene zu investieren. Da ist es für mich zu sagen, ja, okay, wenn ich das alles als Hippie-Gedanke sehen würde, ja, dann würde ich auch nicht weiterkommen. Aber man muss irgendwie Kooperationen rein aufbauen, damit man auch überleben kann. Und ich würde das alles liebend gerne umsonst machen, aber auch ich muss essen, ich muss auch meinen Van finanzieren, ich muss auch schauen, dass ich nicht in 2 Jahren das Ganze abbrechen muss, weil das läuft so schön und ich kann das alles gemeinnützig machen, weil ich mich eben auch finanzieren kann. Und ich kann hier, ich bin länger als 8 Stunden täglich unterwegs und arbeite, und ich arbeite sehr viel, und ich freue mich da auch ein bisschen Geld dafür zu bekommen, weil das ist sehr viel Arbeit und du bekommst niemanden dazu, sein Leben lang umsonst zu arbeiten und eine gute Arbeit, gemeinnützige Arbeit zu schaffen. Also von dem her ist es einfach nur eine Entlohnung für das, was wir eigentlich machen. Und nur so können wir auch gemeinnützige Projekte vorantreiben. Und mein Team sozusagen, ich habe das so aufgebaut, dass wir haben zwar leider kein Geld, aber wenn wir irgendwas bekommen, wird das gleichmäßig verteilt, dass die Kosten gedeckt werden und dass vielleicht ein bisschen jemand was bekommt. Und ich möchte es nicht so handhaben, dass wir jetzt reich werden und dass wir sollen aber einen guten Stand haben sozusagen. Das ist die Vision, die ich jetzt habe. Aber das Geld, was noch oben drauf kommt, soll auch wieder in gemeinnützige Projekte investiert werden. Und ich möchte das so fair wie möglich handhaben. Ich bin noch weit entfernt davon, dass ich an dem Standpunkt bin. Aber ich habe mein Mindset jetzt, wenn das vielleicht sich so entwickelt, dann möchte ich auch so viel wie möglich zurückgeben und das auch richtig investieren sozusagen. Ja.
Du hast es nochmal auch jetzt wieder schön auf den Punkt gebracht. Also letztendlich geht es ja auch darum, das, was wir vorhin hatten, ne? Wenn du finanziell Angst hast, also eine Grundangst in dir trägst, kannst du nicht frei sein, kannst du nicht kreativ sein, kannst du auch nicht gemeinnützig vorantreiben. Du kannst nichts machen, weil du ja den ganzen Tag nur mit deinem Überleben beschäftigt bist. So, und deswegen finde ich persönlich, ist da auch nichts Verwerfliches dran, dass man mit seinem Herzensbusiness irgendwann auch Geld verdienen, ich sag bewusst, muss. Weil, wenn du, also, ne, du gehst auf einen, wenn du fest angestellt bist, gehst du auf einen Job, machst deine 8 Stunden, fährst nach Hause, fertig ist. So. Wenn du mit einem Herzensprojekt unterwegs bist, dann bist du 24/7 damit unterwegs, weil du denkst immer daran. Abends, wenn du ins Bett gehst, fällt dir noch eine geile Idee an, dann spinnst du die weiter, morgens, wenn du aufstehst und so weiter, ne, das ist immer da. So. Und dementsprechend bist du 24/7 auf Arbeit. Und dann hast du noch nicht gegessen, und noch nicht geschlafen, bist noch nicht mit dem Auto irgendwo hingefahren, hast noch keine Freizeitaktivität gemacht und nichts. So, und irgendwo muss ja dann Kohle herkommen. Und von daher, wie gesagt, hast du das super gut beschrieben. Das dann einfach halt, da muss irgendwann was da sein, damit man halt genau diesen Gedanken, der gute Gedanke, der dahinter steht ja auch, weiter vorantreiben kann. Ne? Und in unserer Welt ist nun mal auch Geld ein Medium, was da ist. Und was wir alle brauchen, also was vielleicht wollen wir es nicht, aber es ist einfach da und wir müssen damit handhaben. Also brauchen wir auch einen gewissen Teil, um irgendwie frei sein zu können. Letztendlich, ne? So, und ich glaube, das drückt das nochmal ganz gut aus. Und wie gesagt, du hast das ziemlich gut auch beschrieben und finde es auch schön, dass du dich bewusst damit auch auseinandergesetzt hast und gesagt hast, ich habe da echt lange drüber nachgedacht irgendwie auch, ne, ob das letztendlich auch gut ist oder nicht. Und bist da, glaube ich, auf einen ganz guten Nenner auch gekommen, ne, das dann auch schön zu verteilen und dann halt, was mehr reinkommen wird, irgendwann auch wieder in das Projekt reinfließen zu lassen. Ja, und das ist ja bei uns mit Camper Nomads beispielsweise ja das Gleiche. Ne? So, wir sind 4 Leute, wir sind noch viel mehr Leute, die im Team da hinten dran sitzen. Und jeder macht das einfach nur, weil er Bock dazu hat. Ja, aber irgendwann muss da jeder entlohnt werden für, weil immer alles nur aus Bock machen können, funktioniert nicht. Ne? Dann sitzen wir irgendwann alle auf der Straße und dann kann halt auch keiner mehr was machen. So, und das ist halt ein extrem wichtiger Punkt, glaube ich, auch dem finde ich gut, dass wir den jetzt auch nochmal so bewusst ansprechen, für alle da draußen auch, das sich nochmal bewusst zu machen und klar zu machen, dass es einfach auch so sein muss, auf eine gewisse Art. Mhm.
Genau, also eine Entlohnung ist für jedermann einfach Pflicht eigentlich, und das ist wunderschön, das ganze Leben als Freiwilliger auszuhelfen. Aber irgendwann muss man halt dann doch sagen, ja, okay, meine Arbeit ist was wert. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und im Endeffekt, ich habe sehr oft einen Satz gehört, irgendwie, das war, wenn es dir nicht gut geht und du Probleme hast, dann kannst du gerade vergessen, versuchen, die Welt zu retten. Du kannst die Welt nur retten, wenn es dir auch gut geht. Und ich habe den Satz sehr, sehr oft gehört und er stimmt wirklich, weil als es mir nicht gut ging, ich habe es versucht, aber es war alles nur Farce eigentlich und es war nicht wirklich real. Ja.
Sehr geil, sehr geil. Ich mag das Gespräch einfach gar nicht so. Ja. Wir haben jetzt echt schon lange gesprochen. Aber einen Punkt möchte ich gerne nochmal ansprechen. Und zwar, du hast es vorhin ganz kurz angeschnitten, was jetzt die Zukunft bringen soll, wird, kann, bringen wird, was auch immer, mit deinem Projekt. Wie soll das weitergehen? Was ist da so? Was ist deine Vision? Wie soll es weitergehen oder wie wird es weitergehen?
Willst du jetzt spezifische Projekte hören oder die Vision?
Das darfst du entscheiden, was du da gerne.
Ja, also ja, ich bin, wenn man einmal anfängt und ja, das ist vielleicht auch als Tipp zu sagen, ja, mach was du wirklich liebst, auch wenn du nicht weißt, wie du es finanzieren kannst oder wie du was rausholen kannst. Du findest über die Zeit eine Möglichkeit, das zu monetarisieren. Und ja, da können wir anfangen mit meinem, ich habe einfach aus Jux und Tollerei mit einem Kumpel ein Surfbrett aus Müll gebaut, komplett aus Müll.
Geil. Einfach
aus einem alten Kühlschrank, Zigaretten, Plastik. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Natürlich haben wir nichts bekommen fürs erste Mal, aber jetzt haben wir gemerkt, hey, da ist was möglich. Und jetzt haben wir sozusagen ein Müll-Surfboard-Business aufgebaut. Das läuft noch nicht so wirklich gut, aber ich habe schon zwei Kunden, die sich jetzt, die da ein Brett jeweils sozusagen sponsoren. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass es in die Richtung geht. Und ich habe eigentlich keine Zeit. Und mein Kumpel, der ist der Surfbrettbauer und der übernimmt die meiste Zeit, die meiste Arbeit davon. Und so können wir beide sozusagen überleben und ein bisschen eine Stabilität da reinbringen. Und ich hätte es nie gedacht, dass das wirklich möglich ist. Und dann ist mir irgendwann so ein Lämpchen aufgegangen, hey, warum machen wir nicht solche Müllbretter, die nicht wirklich die besten Surfbretter sind, aber die Kunstwerke eigentlich sind und die Bewusstsein schaffen. Und man muss nur verstehen, wie man das Ganze formuliert, weil ich könnte auch sagen, ja, das ist ein Surfbrett aus Müll und das wird halt gesurft. Ne? Aber wenn du das anders formulierst, das ist ein Awareness-Projekt, ein Bewusstseinsprojekt, das andere dazu bringt, ihre Verhaltensweisen zu überdenken, das klingt schon mal was ganz anderes. Und ja, das ist genau das gleiche Projekt, aber richtig schön formuliert. Und genau das würde ich auch mit dem Projekt machen. Aber das musste ich erstmal verstehen. Und jetzt weiß ich, ich kann zu Unternehmen gehen und mein Proposal rausschicken und sagen, hey, wollt ihr nicht irgendwie in die Nachhaltigkeit investieren und Leute zum Nachdenken anregen? Und das machen wir mit einem richtig coolen Projekt mit eurem Müll aus eurem Unternehmen. Und so baue ich das jetzt auf und frage Unternehmen an, hey, was habt ihr als Müll? Was kann man recyceln aus dem recycelten Müll? Den nehmen wir und daraus bauen wir ein Surfbrett. Und das kommt bei jedem an. Und ich wusste nie, dass sich da was raus entwickeln kann. Mhm. Das ist so das erste Projekt. Die Wanderung von diesem Sommer, die geht gerade weiter sozusagen. Das ist mein größtes Projekt und auch wirklich mein Herzensprojekt, weil ich alle miteinander verbinden möchte. Und jetzt habe ich über die Wanderung auch ganz viele, ein Team-Member von mir hat sich damit beschäftigt, alle Künstler, die mit Müll zusammen, mit Müll Kunstwerke kreieren, die haben wir alle kontaktiert und wir sind immer noch auf der Suche, dass wir jetzt bereits 20 Künstler zusammen haben, die alle mit Müll arbeiten. Die bringe ich alle zusammen. Und die transformieren den Müll, der diesen Sommer gesammelt wurde, in Kunstwerke. Und damit haben wir was Neues, was noch nie da gewesen war. Und ich wusste auch nicht, dass das irgendwie möglich ist. Und die ganzen Künstler, die freuen sich, weil die sagen, ich wusste nicht, dass es so viele Künstler gibt, die auch mit Müll zusammenarbeiten. Ich bringe die jetzt alle zusammen. Und im Sommer gibt es eine große Ausstellung von 20, 25 Kunstwerken, alle aus demselben Müll. Der Müll wurde von den Umweltorganisationen gesammelt Also von mehr als 500 Leuten wurde gesammelt und die ganzen Künstler bringen den alle zusammen und wir machen ein Event, wo wir alle einladen. Das heißt, die Künstler treffen sich, die Umweltorganisationen treffen sich, jeder kann sich wieder connecten, jeder kann daraus profitieren von den Connections, die wir mit diesem Netzwerk schaffen. Und das alles über Kunst, Bewusstsein schaffen, über ganz andere Art und Weise, wie man es eigentlich sonst auch kennt. Und da stehe ich nicht im Mittelpunkt, sondern ich versuche nur ein bisschen zu koordinieren und freue mich, dass alle Leute da einfach Spaß dran haben. Und das Witzige ist, wenn man einfach nur die nur einen Wert findet, den man auch den anderen anbieten kann. Es muss nicht immer Geld sein. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld, 20 Künstler zu bezahlen. Aber das Kollektiv ist zum Beispiel ein Wert. Dann habe ich bin ich weitergegangen, habe gedacht, wie kann ich dem noch mehr Wert geben? Jetzt habe ich die zwei größten Zeitungen in ganz Portugal dazu bekommen, den jeweils einen Artikel zuzuschreiben. Und die Künstler haben einen extremen Mehrwert, weil die freuen sich, die sind in ihrem kleinen Kämmerchen und jetzt bekommen sie einfach einen Artikel in der größten Zeitung, was ganz Portugal sieht. Man muss einfach nur ein bisschen raus aus der Welt denken und dann findet man auch Möglichkeiten, wie man einen Wert zurückgeben kann. Und es muss nicht immer eine Bezahlung sein. Und mein ganzes Leben ist schon, okay, wie kriege ich was hin, ohne Geld zu investieren oder ohne viel Geld zu haben? Und das ist gerade das perfekte Beispiel dafür. Und ich freue mich mega auf die Ausstellung nächstes Jahr.
Mega.
Weißt du, wie es mir gerade geht? Ich kriege gerade tatsächlich Gänsehaut, wenn ich dir so zuhöre bei deinem Reden, weil da ist so viel Enthusiasmus dabei, so viel Herz mittlerweile einfach nur dabei, ne? Oder schon die ganze Zeit. Und ich musste mir gerade denken, du hast so viele geile Tipps diese Folge rausgehauen. Das ist einfach nur der Wahnsinn, ne? Und das anhand einfach nur deiner Geschichte. Und meine Frage wäre jetzt, hast du dir vor 3-4 Jahren jemals denken können, dass du an dem Punkt stehst, wo du jetzt bist, dass du das hättest schaffen können, was du jetzt alles geschafft hast?
Nein. Nee, ich habe es immer versucht, irgendwie, lass mal eine App kreieren oder irgendwie, ich habe immer versucht, irgendwas zu finden, damit ich mein eigener Chef bin. Ich habe es aber nie gefunden, weil ich nie genau das gemacht habe, was ich eigentlich vom Herzen aus machen will. Und deswegen habe ich es nicht gefunden. Und ich glaube, deswegen habe ich es jetzt auch gefunden, weil ich genau das gemacht habe, auch ohne Aussicht, aber das gemacht habe, was ich wirklich machen wollte. Aber ich hatte nie gedacht, nicht mal vor einem Jahr, dass ich an dem Punkt bin. Nicht mal vor einem halben Jahr, glaube ich. Das kann manchmal sehr schnell gehen.
Und genau das ist auch nochmal ein Tipp, den ich jetzt gerade raushauen möchte. Eine Steigerung ist nie vom Anfang an exponentiell, ne? Also so, wenn man sein eigenes Business kreiert, es geht nicht direkt PAM. Kann auch passieren. Im Normalfall ist es aber so, es geht 2, 3, 4 Jahre so ganz, ganz, ganz langsam hoch und irgendwann macht es so eine Kurve und dann geht es exponentiell nach oben. Und ich glaube, das sieht man an deiner Geschichte auch. Es ging zwar recht schnell, sage ich jetzt mal, von der Zeit her, aber trotzdem war einfach der Anfang da. Du hast angefangen, du hast einfach dein Ding gemacht, weil du was erreichen wolltest. Und jetzt gerade merkt man, dass halt die exponentielle Kurve, die ist noch nicht im Himmel, aber die fängt an zu steigen jetzt gerade. Ne? Du kriegst die größten, du kriegst alle Künstler zusammen, du kriegst die Zeitungen zusammen, die größten Zeitungen aus Portugal. Und alleine das, ne? Und die Organisation und so weiter und so weiter. Und da merkt man halt, dass die Steigung auf jeden Fall exponentiell ist. Und was man halt irgendwie auch so als einzelne Person, die als einzelne Person anfängt, irgendwann mit Enthusiasmus und dem eigenen Herz, was man dann weiterträgt an andere, auch erreichen kann. Ne? Und das merken wir mit Camper Nomads, das merken wir genauso, das merken wir mit Vanlust auch. Ne? Wir haben auch mit Vanlust beispielsweise zu zweit angefangen. Camper Nomads waren wir auch zu dritt. Mittlerweile sind wir zu viert. Mittlerweile ist da auch ein Team dahinter und so weiter. Ne? Und das ist dieselbe Entwicklung, wie es sich bei dir auch jetzt in dieser ganzen Geschichte rauskristallisiert hat. Und das finde ich einfach nur super, super, super faszinierend und möchte mich, ja, wie gesagt, ich könnte noch 10.000 Stunden weiterreden, aber ich glaube, am besten ist es, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch einfach mal den Kanal vom Andi anguckt, The Trash Traveler, auf Instagram, wo findet man dich noch überall?
Ja, Instagram ist die Hauptplattform. Ich bin zu faul, um die anderen Sachen richtig zu pflegen. Aber wenn du Trash Traveler auf Facebook eingibst, kommt eigentlich fast das Gleiche, nur dass ich da nicht wirklich antworte. dann gibt es ja YouTube gibt es auch noch, aber da muss ich jetzt langsam mal ein bisschen ran. Aber ja, hauptsächlich ist es The Trash Traveler auf Instagram. Und es gibt eine Homepage, thetrashtraveler.com. Da gibt es die meisten Infos, aber ja, hauptsächlich Instagram. Ja.
Sehr cool. Wir verlinken auf jeden Fall alles im Blogbeitrag noch extra.
Genau, genau. Aber auch einfach mal suchen, The Trash Traveler, da findet ihr auf jeden Fall alles und die ganze geile Scheiße, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, die du in den letzten Jahren gerockt hast, in den letzten Monaten auch gerockt hast. Und wie gesagt, ein riesen Dankeschön. Ich finde es total schön. Ich hätte dir jetzt noch 10 Stunden weiter zuhören können, weil du hast eine total tolle Art, einfach die Sachen auch rüberzubringen. Man merkt, dass du genau weißt, wovon du redest. Deine Geschichte ist total faszinierend, finde ich. Und das Projekt oder all die kleinen 1000 Projekte, die da mit drinne stecken, die Vision, die große, ist einfach eine richtig, richtig geile. Ich glaube, die passt absolut gut in die aktuelle Zeit auch, so von uns Menschen gesehen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie in Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr miteinander machen können. Und möchte mich an dieser Stelle einfach nur bedanken für deine Zeit und für die Zeit da draußen, die ihr gesponsert habt sozusagen, um das hier zu hören. Und folgt auf jeden Fall dem lieben Andi mal. Vielen, vielen Dank, lieber Andi.
Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Mokli, liebe Sandra und liebe Leute da draußen. Ich winke, aber es ist ein Podcast. ja, ist sehr schön. Ich auch mit Vanlust hatte ich schon sehr viel Spaß und Camper Nomads finde ich auch ein sehr, sehr schönes Projekt und sehr, 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 sehr wichtig, wie ihr das aufgibt und auf und anderen Leuten auch eben motiviert und da unter die Hände Arme greift. Ich finde das sehr, sehr schön und eine sehr, sehr schöne Plattform, sehr wichtig. Und ja, danke schön, dass ich hier sein durfte.
Danke, danke dir. Und für alle, die jetzt noch da sind, würde ich einfach mal, ich weiß, dass du spontan bist, Andi. Deine Ukulele steht auch hinter dir. Mach irgendwas draus. Mach irgendwas.
Weißt du, soll ich ein Lied spielen, das noch nie gespielt wurde?
Ja.
Weil ich gedacht habe, ja, vielleicht kommt das ja. Aber das war ein ganz, ganz kurzer Brainstorm.
Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt.
Ich weiß ja noch nicht mal, was das für eine Melodie sein sollte oder so. Aber, hey, sind ja Camper Nomads. Ja. Ich muss hier mein Mikrofon anrufen. Ja, genau, so ist besser. Camper Nomads. Ein Leben im Bus, immer vorwärts, vorwärts. Freiheit, Bewusstsein, Freiheit, Bewusstsein, Business, glücklich sein, das ist ein bisschen zu lang. Alles ist möglich, wie du merkst, ja. Yeah. Camper Nomads, Camper Nomads. Alles ist möglich, wie du merkst, ja. Yeah. Camper Nomads, Camper Nomads. Ein Leben im Bus, immer vorwärts, vorwärts.
Geilo! Ich weiß genau, dass du so super geil, kreativ und spontan bist. Das haben wir ja mit Vanlust auch schon mal hinter uns. Deswegen musste ich den jetzt alle raushauen. Ich hoffe, es haben noch einige hier zugehört, weil das ist auf jeden Fall total cool. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Andi. Vielen Dank, liebe Sandra. Und ja, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Schaltet ein und guckt euch auf der Webseite um und guckt auch mal im Mitgliederbereich vorbei, wenn der wieder öffnet. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi.